Wir fahren weiter im Römerbrief, und zwar im 4. Kapitel jetzt, Römer 4, da lesen wir die Verse 1 bis 12. Römer 4, 1 bis 12, das ist das Wort Gottes. Was wollen wir denn sagen, hat Abraham, unser Vorfahr, dem Fleische nach gefunden? Denn wenn Abraham aus Werken gerechtfertigt worden ist, so hat er etwas zum Rühmen, aber nicht vor Gott. Denn was sagt die Schrift? Abraham aber glaubte Gott, und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Dem aber, der Werke tut, wird der Lohn nicht angerechnet nach Gnade, sondern nach Schuldigkeit. Dem dagegen, der nicht Werke tut, sondern an den glaubt, der den Gottlosen rechtfertigt, wird sein Glaube zur Gerechtigkeit gerechnet. Wie auch David die Seligpreisungen des Menschen ausspricht, dem Gott Gerechtigkeit ohne Werke zurechnet. Glückselig die, deren gottlose Gesetzlosigkeiten vergeben und deren Sünden bedeckt sind. Glückselig der Mann, dem der Herr die Sünde nicht zurechnet. Bezieht sich diese Seligpreisung nun auf die Beschneidung oder auch auf das Unbeschnittensein? Denn wir sagen, dass der Glaube dem Abraham zur Gerechtigkeit gerechnet worden ist. Wie wurde er ihm denn zugerechnet? Als er beschnitten oder unbeschnitten war? Nicht in der Beschneidung, sondern in dem Unbeschnittensein. Und er empfing das Zeichen der Beschneidung als Siegel der Gerechtigkeit des Glaubens, den er hatte, als er unbeschnitten war, damit er der Vater aller sei, die im Unbeschnittensein glauben, damit ihnen die Gerechtigkeit zugerechnet werde. Und Vater der Beschneidung, nicht allein derer, die aus der Beschneidung sind, sondern auch derer, die in den Fußstapfen des Glaubens wandeln, den unser Vater Abraham hatte, als er unbeschnitten war. Himmlischer Vater, wir bitten dich, dass du uns dein gutes Wort verstehen lässt, dass du jetzt dieses Wort nutzbar machst zu unserem Wachstum und Heil in Christus. Schenke uns geöffnete Herzen, die dein Wort glaubend hören und verstehen und es dann auch anwenden können. Und schenke mir geöffnete Lippen, die deinen Ruhm und deine Herrlichkeit verkünden. Amen. Bis hierher, im 3. Kapitel, also bis ins 3. bis Ende 3. Kapitel, hat Paulus das Thema der Rechtfertigung allein durch den Glauben eigentlich mehr in theoretischer Weise behandelt. Er hat eine sehr detaillierte und ausführliche, wir könnten sagen, theologische Abhandlung geliefert über Glaubensgerechtigkeit oder Rechtfertigung allein durch den Glauben an Christus. Und es ging ihm vor allem im 3. Kapitel darum, dass es gar nicht anders möglich ist, als dass wir von Gott angenommen werden aus Gnade, weil alle ohne Unterschied gesündigt haben und so nicht mehr durch ein Halten des Gesetzes gerecht sein können, gerecht gesprochen werden können. Und deshalb steht auch am Ende des 3. Kapitels die Tatsache fest, niemand kann sich dafür rühmen, dass er von Gott als gerecht erklärt wird. Das haben wir letztes Mal am Ende dann noch besprochen, angeschaut. Niemand kann sich dafür rühmen, dass er von Gott als gerecht angesehen und gerecht erklärt wird. Und nun demonstriert Paulus diese Wahrheit noch anhand von zwei Beispielen. Jetzt wird es etwas praktischer. Wir können Beispiele anschauen, bei denen diese Wahrheit gespielt hat und spielt, noch spielt. Zwei Männer aus dem Alten Testament zeigt er als Beispiel für die Glaubensgerechtigkeit, die erlangt wird allein aus Gnade. Abraham und David. Und diese beiden Männer, das ist ganz wichtig und auch ganz besonders, dass Paulus diese beiden Männer uns so hinstellt. Diese beiden Männer gehören zu den angesehensten unter den Vätern bei den Juden. Er spricht ja hier jetzt wieder vor allem die Juden an. Natürlich auch die Nichtjuden, aber die Nichtjuden sind jetzt etwas mehr Zuhörer, wenn Paulus mit den Juden spricht. Das sind von den angesehensten unter den Vätern des jüdischen Volkes. Abraham und David. Und es gibt wohl kein Beispiel, das besser geeignet wäre als das von Abraham für die Sache, die Paulus hier noch einmal zeigen will anhand von seinem Beispiel. Schließlich berufen sich die Juden auf Abraham als auf ihren Vater. Er ist nicht nur ihr Vorfahre nach dem Fleisch, also volksgemäße Abstammung sozusagen, wie Paulus ihn zuerst nennt, Vorfahre nach dem Fleisch, sondern er ist auch der Vater der Religion Israels. Gott hat ihn auserwählt, um aus ihm sein besonderes Volk hervorzubringen und auch um dem Glauben die Form zu geben, wie er schließlich gelebt werden soll. Wir können so weit gehen, dass wir sagen, wenn es Abraham nicht gäbe, dann gäbe es das jüdische Volk nicht. Dann gäbe es auch den Glauben dieses Volkes nicht. Und dann gäbe es auch keinen christlichen Glauben, wenn es Abraham nicht gäbe, der ja auf den Offenbarungen an das jüdische Volk begründet ist. Der christliche Glaube ist auf den Offenbarungen an das jüdische Volk begründet. Es gibt also wohl keine Person aus dem Alten Testament, die wichtiger ist als Abraham für diese Fragen, die Paulus hier behandelt. Er ist der irdische Vater des Volkes Gottes. Damit meine ich nicht nur die Juden, sondern alle Teile des Volkes Gottes. Alle Nationen, die zum Volk Gottes gehören. Abraham ist ihr irdischer Vater. Durch den Propheten Jesaja ermahnt Gott sein Volk in Jesaja 51, Verse 1 und 2, hört auf mich, die ihr der Gerechtigkeit nachjagt. Also ihr, die ihr gerecht sein wollt, die ihr die Gerechtigkeit finden wollt, die bei Gott gilt, hört auf mich, die ihr den Herrn sucht, blickt hin auf den Felsen, aus dem ihr gehauen, und auf den Brunnenschacht, aus dem ihr gegraben seid, blickt hin auf Abraham, euren Vater. Die Juden, die mit Jesus stritten, sie haben so viel mit Jesus gestritten, sie beriefen sich oft auf Mose und auf Abraham. Das kommt immer wieder. Mose und Abraham. Und sie behaupteten, dass sie nach Moses Gesetz und nach Abrahams Vorbild glaubten und handelten. Und so baut Paulus nun darauf auf, was uns Abrahams Vorbild oder Beispiel in Bezug auf Glaubensgerechtigkeit lehrt. So schreibt der Apostel: Was finden wir denn nun bei Abraham in dieser Sache? Und er meint diese Sache, die er eben in den Kapiteln vorher so ausführlich dargelegt hat. Was finden wir bei Abraham zu diesem Thema der Glaubensgerechtigkeit? Wenn Abraham tatsächlich aufgrund von guten Werken gerechtfertigt worden wäre, also wenn Gott gesagt hätte, ja, Abraham ist gut genug, er ist ein frommer Mann, er tut das Rechte, er gehorcht mir, deshalb nehme ich ihn an, er ist ein Gerechter in meinen Augen. Wenn Gott das so gesagt hätte, also aufgrund von guten Werken gerechtfertigt, dann hätte er etwas gehabt, für das er sich rühmen könnte. Dann könnte Abraham sich rühmen, er könnte sagen, ja, ich bin gut genug für Gott. Ja, ich habe das gut gemacht, Gott hat mir ja, er hat mich ja angenommen, er hat gesagt, ja, Abraham, du bist gut, du bist gut genug. Oder wir könnten auch sagen, wir hätten dann etwas, wofür wir Abraham rühmen könnten und wofür wir ihn auch rühmen sollten, wenn Abraham durch seine Werke gerecht geworden wäre. Es ist wohl wirklich so, dass die Juden Abraham rühmten. Sie rühmten ihn und sie sagten, sie rühmten sich auch selbst über Abraham. Wir haben Abraham. Und in einer Weise ist es auch angebracht, dass wir die Väter ehren für das, was sie gut und richtig gemacht haben, oder nicht? Das sollen wir, das wird uns mehrmals auch im Neuen Testament gesagt. Wir sollen die Väter achten und ehren und dann sie nachahmen, ihren Glauben nachahmen. Aber es gibt eine Art der Ehrung der Väter, die nicht angebracht ist. Wir sollten nicht blindlings die guten Taten der Väter hochhalten und in ihre Fußstapfen treten wollen, ohne dass wir geprüft haben, was an ihnen wirklich gut und nachahmenswert ist. Sind wir sicher einig darin. Und Paulus sagt hier eigentlich, schaut genau hin. Was ist bei Abraham das, was wir von ihm lernen sollen jetzt? Schaut ganz genau hin. Es ist zunächst einmal die Tatsache, dass Abraham keinen Grund hatte, sich für ein gutes Leben zu rühmen oder sich für seine Religiosität zu rühmen. Denn auch er bekam Gottes Zustimmung nicht dafür. Das heißt, Gott sagte eben nicht zu Abraham, du bist ein guter Mann, du suchst das Gute, du bemühst dich darum, mir in allem zu gefallen, du denkst und handelst gerecht, darum nehme ich dich und mache dich zum Vater eines großen Volkes. Nein. Paulus zitiert aus Genesis 15, Vers 6, wo es heißt, dass Abraham Gottes Verheißung glaubte und dass Gott ihm diesen Glauben als Gerechtigkeit anrechnete. Nicht sein gutes Leben, sondern den Glauben an Gottes Verheißungen rechnete er ihm als Gerechtigkeit an. Abraham war nicht gerecht. Gott hat ihn gerecht gesprochen, aber er war nicht gerecht in sich. Faktisch war er nicht gerecht. Er war zuerst lange, lange Jahre war er kein Mann des Glaubens. Abraham, wenn wir über ihn lesen in der Schrift, über seine Herkunft lesen, was finden wir da? Wir finden, dass Abraham einer reichen Familie von chaldäischen Götzenanbetern angehörte. Er war ein Götzendiener. Das sagt zum Beispiel Stephanus in Apostelgeschichte 7, als er die Geschichte des Volkes Gottes beschreibt und damit Abraham beginnt. Abraham stammte von Götzendienern, von babylonischen, chaldäischen Götzendienern. Und Gott erschien ihm dort in Ur, in seiner Heimat, wo man die Götzen anbetete, wo man nichts von Gott wusste, und er rief ihn dort heraus. Und Abraham war bereits ein älterer Herr, als Gott ihn rief. Ein älterer Herr, der schon ein langes Leben im Götzendienst geführt hatte, als Gott ihn rief. Das sehen wir manchmal nicht so deutlich, wenn wir über Abraham, den Vater des Volkes Gottes, nachdenken. Gott machte ihm großartige Verheißungen. Er sagte ihm: Ich werde dich zu einer großen Nation machen und ich werde dich zum Segen setzen. Und diese Verheißungen wiederholte Gott für Abraham immer und immer wieder. Und im 15. Kapitel des ersten Buches Mose, als Gott zu Abraham sagte, dass er mit ihm sei, da zweifelte Abraham ein weiteres Mal an der Verheißung Gottes. Er war nicht gläubig genug. Erst als Gott ihm noch einmal sagte: Ich werde dir diese große Nachkommenschaft geben, die zahlreich wie die Sterne am Himmel sein wird. Schau an den Himmel, so werden sie sein, so zahlreich wie diese Sterne. Da glaubte Abraham schließlich. Und diesen Glauben rechnete der Herr ihm als Gerechtigkeit an. Nun, das war ein Moment. Das war der Moment, wo Abraham von Gott gerecht gesprochen wurde. Aber vor und nach diesem Moment hat Abraham gesündigt, vorher und nachher, und hat sich oft nicht rühmlich verhalten. Er verleugnete seine Frau Sarah und ließ zu, dass der Pharao sie zu sich nahm. Er fiel wieder in Unglauben, sodass er nicht auf die Erfüllung von Gottes Verheißungen für seinen Sohn wartete, sondern er nahm sich die Magd Hagar, um selbst für Nachwuchs zu sorgen. Mit dieser Lebensweise hat Abraham wahrlich nichts vorzuzeigen, nichts zu rühmen. Abrahams frommes Leben war ungenügend, um dadurch als gerecht anerkannt zu werden. Sogar sein Leben nach seiner Rechtfertigung, nachdem er Gottes Verheißungen geglaubt hatte, war ungenügend. Das ist wichtig zu sehen, denn es war genau genommen nicht Abrahams Glaube, der ihn rechtfertigte. Es war nicht Abrahams Glaube, der ihn rechtfertigte. Gott sagte nicht zu Abraham: Abraham, das hast du gut gemacht, dass du solchen Glauben gezeigt hast. Das rechne ich dir hoch an. Und wegen diesem Glauben nehme ich dich jetzt an. Du hast Glauben bewiesen und darum nehme ich dich an. Dein Glaube ist gut genug. Nein, durch den Glauben gerechtfertigt zu werden, heißt nicht, dass wir sozusagen unseren Glauben Gott darbringen und er diesen dann als die Grundlage unserer Rechtfertigung sein lässt. Nicht der Glaube rechtfertigt, sondern Gott rechtfertigt. Und zwar auf der Grundlage des Lebens und Sterbens Christi. Christus rechtfertigte auch Abraham. Der Glaube war nur das von Gott geschenkte Instrument, um Christus zu ergreifen. Aber die Rechtfertigung wird Abraham geschenkt auf der Grundlage dessen, was Christus getan hat, nicht wegen seinem Glauben. Und darum schreibt Paulus auch über Abraham: Dem, der nicht Werke tut, sondern an den glaubt, der den Gottlosen rechtfertigt, wird sein Glaube zur Gerechtigkeit gerechnet. Dass der Glaube anerkennt auch, dass ich ein Gottloser bin von Natur. Ich brauche Gottes Rechtfertigung, die er mir in Christus schenken will. Abraham wusste, dass er sich zu denen zählen muss, die Gottlose und Ungerechte genannt werden. Das wusste Abraham. Er hatte nichts, das er Gott als Leistungsnachweis bringen konnte, auch nicht seinen Glauben. Er wusste, dass er schuldig war, den Willen Gottes in allem vollkommen zu erfüllen. Und deshalb setzt er sein Vertrauen auf das Versprechen, dass Gott ihn aufgrund seines eigenen Wirkens zu seiner Gerechtigkeit annehmen wird. Er hatte keine andere Möglichkeit wie jeder von uns. In der gleichen Situation befand sich auch der andere große Mann Gottes und der wichtige Vater Israels, nämlich der König David. Bei ihm ist es noch offensichtlicher als bei Abraham, wie sehr er die Gnade Gottes und seine Vergebung nötig hatte. Als einer, der Ehebruch und Anstiftung zum Mord auf dem Gewissen hatte. David sündigte nicht, weil er in etwas hineinstolperte oder weil er von einer Sünde übereilt worden war, sondern David sündigte, wie das Alte Testament oft nennt im Hebräischen, er sündigte mit erhobener Hand. Mit ganzer Absicht hat er das getan, was er tat. Er ist da nicht hineingestolpert. Und für diese Sünden mit erhobener Hand, diese Sünden, die David vor allem hier mit erhobener Hand begangen hat, gab es im Gesetz des Alten Testaments kein Opfer, durch das man Vergebung erhalten konnte. Für Ehebruch und Mord gab es keine Möglichkeit, durch ein Opfer gerecht gesprochen zu werden oder Vergebung zu erlangen. Es gibt dafür nur eine Möglichkeit, von der Strafe freigesprochen zu werden, und das ist das Opfer Christi, das alle Sünde hinwegnehmen kann. Das ist neu. Im Alten Testament gab es Opfer für viele Dinge, die man bringen musste, wenn man gesündigt hatte. Aber es gab kein Opfer für Ehebruch oder Mord. Christus hat das gebracht, dass wir auch davon frei werden können. Und sein Opfer kommt uns zugut, indem uns Christi Gerechtigkeit zugerechnet wird. David preist das im Psalm 32 im umgekehrten Sinn. Das heißt, dass die Sünde einem Menschen nicht zugerechnet wird. Paulus erklärt, dass David damit eigentlich inbegriffen sagt, glückselig ist der Mensch, dem Gott Gerechtigkeit ohne Werke zurechnet. Das sagt David im Psalm nicht, aber Paulus erklärt das mehr als einmal im Römerbrief und auch im 1. Korintherbrief, dass David sagt, die Sünde wird mir nicht zugerechnet, das bedeutet, Christi Gerechtigkeit wird mir zugerechnet. Im 2. Korintherbrief spricht er ebenfalls davon, was dann Martin Luther den fröhlichen Tausch nannte. Luther hat immer prägnante Worte für diese theologischen Inhalte, oder? Der fröhliche Tausch. 2. Korinther 5, Vers 19 und 21. Wie denn Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte, ihnen ihre Übertretungen nicht zurechnete, und dann den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit wurden in ihm. Die Sünde nicht zurechnet, Christi Gerechtigkeit dafür zugerechnet. Das ist der fröhliche Tausch. Christus bekommt unsere Sünde zugerechnet, wir bekommen seine Gerechtigkeit zugerechnet. Und wie wir schon am letzten Sonntag sahen, ist die Rechtfertigung der Sünder zu denen auch Abraham und David gehören, ist das eine Sache der Zurechnung. Anrechnung oder Zurechnung. Das ist eine juristische Sache. Denen, die an Christus glauben, wird ihre Sünde nicht mehr zugerechnet. Es wird ihnen nicht mehr als Schuld angerechnet, für die sie bestraft werden müssen. Weil ihre Sünde Christus zugerechnet wurde und er an ihrer Stelle bestraft wurde dafür. Und dagegen wird ihnen die Gerechtigkeit Christi zugerechnet, die er an ihrer Stelle gelebt hat. Für sie, für uns. Und die Juden mussten erkennen, dass schon ihre heiligen Schriften, das Alte Testament, lehrten, dass auch sie nur auf dieselbe Weise wie ihre Vorfahren Abraham und David von Gott angenommen werden konnten. Nun, hätte ein Jude, der jetzt immer noch nach all dem, was Paulus bis hierhin geschrieben hat, der nach all dem immer noch hartnäckig auf der Vorrangstellung der Juden besteht, hätte zu Paulus sagen können, okay, das ist gut, was du sagst über Abraham und David und die Rechtfertigung von ihnen, aber Abraham und David, das waren Juden. Und sie waren Beschnittene. Also kann man doch von den Heiden erwarten, dass sie sich beschneiden lassen. Das war eine sehr starke Bewegung unter den Juden. Das war in Rom so, das war auch in der galatischen Landschaft so. Und auch an anderen Orten, die Juden, die waren so hartnäckig darin, immer wieder den Heiden die jüdischen Dinge aufzwingen zu wollen, die jüdischen Sakramente und Zeremonialgesetze. Ja, und so hätte jetzt ein Jude argumentieren können. Ja, du, was du über Abraham und David sagst, das stimmt für sie, aber das stimmt für uns Juden. Aber zuerst brauchen wir doch die Beschneidung, damit wir in der richtigen Stellung vor Gott sind, damit wir als sein Volk gekennzeichnet sind. Das müssen wir erfüllen. Auch die Heiden. Die Verheißungen Gottes, auch diejenigen von der Vergebung der Sünden und der Rechtfertigung, die gehen doch an das auserwählte Volk Gottes, das das Zeichen seines Bundes trägt, eben die Beschneidung. So haben sie argumentiert. Und man kann hier sehen, dass Paulus genau einen solchen Einwand schon erwartet hat. Und er nimmt das jetzt vorweg und beantwortet es. Er sagt zu diesem Juden oder imaginären Juden vielleicht, der diese Sache so sagen könnte, er sagt, du hast nicht genau hingeschaut. Du solltest noch einmal die Kapitel 15 bis 17 im ersten Buch Mose lesen. Und da auf die Reihenfolge achten. Abraham wurde von Gott als gerecht erklärt, als er der Verheißung Gottes glaubte, nur aufgrund seines Glaubens. Und wann erhielt er denn die Beschneidung? Ja, genau, erst nachdem er von Gott als gerecht erklärt wurde. Vers 11, er empfing das Zeichen der Beschneidung als Siegel der Gerechtigkeit des Glaubens, den er hatte, als er unbeschnitten war. Das heißt, erst nach seiner Rechtfertigung erhielt er das Zeichen, das von der Rechtfertigung spricht. Das ist die Sache bei der Beschneidung. Sie spricht von der Rechtfertigung. Genau genommen spricht die Beschneidung von dem Opfer, das die Rechtfertigung aus Glauben ermöglicht. Das ist das Opfer Christi. Die Beschneidung zielt auch auf das Opfer Christi, auf nichts anderes. Und somit, erklärt Paulus, ist Abraham der Vater aller Glaubenden, nicht nur der beschnittenen Glaubenden, weil er ja erst beschnitten wurde, nachdem er zu seiner Rechtfertigung geglaubt hatte. Und an anderer Stelle erklärt der Apostel, Galater 3, Vers 7, erkennt daraus, die aus Glauben sind, diese sind Abrahams Söhne. Das sind die Juden. Das ist Israel. Beschnitten oder nicht, die aus Glauben sind, sind Abrahams Söhne. Sie sind Israel, das Volk Gottes. Und noch einmal in Römer 4, Vers 11, Abraham ist der Vater aller, die im Unbeschnittensein glauben, damit ihnen die Gerechtigkeit zugerechnet wird. Das heißt aber nicht, dass die Beschneidung gar keine Rolle spielt für den Glauben. Gott hat die Beschneidung nicht für nichts gegeben. Die Beschneidung spielt eine wichtige Rolle. Sie war für Abraham und seine leiblichen Nachkommen sogar sehr wichtig. Als der Herr dem Abraham die Beschneidung verordnete, da sagte er zu ihm in Genesis 17, Vers 10 und etwas weiter noch, sagte er zu Abraham, dies ist mein Bund, den ihr halten sollt, zwischen mir und euch und deinen Nachkommen nach dir. Alles, was männlich ist, soll bei euch beschnitten werden. Das wird das Zeichen des Bundes sein zwischen mir und euch. Ein beschnittener Männlicher aber, der am Fleisch seiner Vorhaut nicht beschnitten ist, diese Seele soll ausgerottet werden aus dem Volk. Meinen Bund hat er ungültig gemacht. Ich meine, wenn wir das lesen, können wir vielleicht etwas nachvollziehen, warum die Juden so darauf bestanden, dass jeder beschnitten wird, oder der zum Volk Gottes hinzukommt. Sie haben einfach nicht gesehen, wie Christus das Zeremonialgesetz erfüllt hat und das darum nicht mehr in dieser Weise gehalten werden muss. Aber die Beschneidung ist doch etwas absolut Wichtiges. Mose wurde beinahe vom Herrn getötet, weil er seine Söhne nicht beschnitt. Das war eine so ernste Sache für Gott. Aber dennoch war eben die Beschneidung nicht das Mittel zur Annahme bei Gott, nicht der Weg zur Rechtfertigung. Die Beschneidung war einfach das Siegel des Bundes in dem Sinn, dass es die Träger der Bundesverheißung kennzeichnete. Ein Sakrament, nicht ein Mittel, um Rechtfertigung zu erlangen, sondern ein Sakrament. Und dass dieses Siegel oder Sakrament des Bundes erinnerte sie dann stets an ihre Bestimmung als Gottes Volk. Das war der Sinn davon. Sie sollten solche sein, die am Herzen beschnitten sind. Darauf wies die äußerliche Beschneidung hin. Ihr sollt am Herzen beschnitten werden. Und das ist der Sinn aller Sakramente. Beschneidung, Taufe und Abendmahl. Sie sind nicht Mittel der Religion, durch die wir uns bei Gott gutstellen können oder sollen. Sie sind Mittel der Gnade in dem Sinn, dass sie uns über die bereits erhaltene Gnade belehren und uns daran erinnern, was Gott getan hat. Noch einmal, die Sakramente sind Mittel der Gnade, die uns über die bereits erhaltene Gnade belehren und uns daran erinnern, was Gott getan hat. Die Juden liegen falsch, wenn sie glauben, dass die Beschneidung etwas am Beschnittenen bewirkt. Ebenso liegen die römischen Katholiken, die Lutheraner und die Anglikaner falsch, wenn sie glauben, dass Taufe oder Abendmahl etwas am Empfänger des Sakraments bewirken. Das tun sie nicht. Die Sakramente sind Hilfsmittel, die den durch Glauben Gerechtfertigten begleiten und ihm helfen, Christus und den Glauben an ihn tiefer zu verstehen und zu erkennen. Christus ist in der Taufe und im Abendmahl abgebildet. Diese Sakramente belehren uns über sein Heil, das wir im Glauben empfangen haben. Christus ist auch schon in der Beschneidung abgebildet. Darum kann auch Paulus die Taufe die Beschneidung des Christus nennen. Paulus nennt die Taufe die Beschneidung des Christus. Kolosser 2, Vers 11. Beide, die Beschneidung und die Taufe, sprechen von unserer Reinigung, die dadurch geschieht, dass die Sünde von uns abgeschnitten oder abgewaschen ist. Davon sprechen die Beschneidung und die Taufe. Die Sünde ist abgeschnitten oder abgewaschen. Die Sakramente sprechen von dem Werk Christi, das uns rettet. Sie retten nicht, aber sie sind dennoch wichtig, weil sie uns mahnen, entsprechend zu leben, als Gerettete und Befreite zu leben. So wie die Beschnittenen am Herzen beschnitten werden sollen, so sollen die Getauften am Herzen getauft werden. Abraham wurde nach seiner zugesprochenen Rechtfertigung beschnitten. Nach seiner zugesprochenen Rechtfertigung wurde beschnitten. Und seine Nachkommen, die wurden dann beschnitten, bevor sie zu ihrer Rettung glauben konnten. Die Beschneidung kennzeichnete sie als solche, die dem Bundesvolk angehören. Und so ist es mit der Taufe. Jemand, der von außerhalb des Bundesvolkes zum rettenden Glauben kommt, empfängt die Taufe als Siegel der Gerechtigkeit des Glaubens, den er hatte, bevor er getauft wurde. Jemand, der in das Bundesvolk hineingeboren wird, empfängt die Taufe als Siegel der Gerechtigkeit des Glaubens, zu dem er aufgefordert wird. Die Rechtfertigung wird allen zugesprochen, die an Christus glauben. Unbeschnittenen, Beschnittenen, Ungetauften und Getauften. Die Botschaft dieses Evangeliums erreicht aber die Menschen an verschiedenen Punkten ihrer Bundesbeziehung. Den einen wird verkündigt: Trete ein in den Bund der Gnade und empfange das Siegel des Glaubens. Werde getauft. Den anderen wird verkündigt: Bleibe im Bund der Gnade, dessen Siegel du bereits empfangen hast. Lebe im Glauben weiter. Ab Kapitel 6 wird der Apostel dann genau dies lehren. Kapitel 6 im Römerbrief. Nämlich, dass wir unser Leben so führen sollen, wie es der Realität des Heils in Christus entspricht. Aber über allem steht die Reihenfolge, die Paulus in jedem seiner Briefe ganz sorgfältig pflegt. Wenn wir das theologisch aussprechen, können wir sagen: Der Imperativ des Heils folgt dem Indikativ des Heils. Das heißt, das Heil in Christus, die Zurechnung der Rechtfertigung, steht zuerst. Das ist der Indikativ des Heils oder die tatsächliche Aussage über das Heil. Die Zurechnung der Rechtfertigung steht zuerst. Und dann dem folgt der Imperativ, der Befehl, das Leben im Gehorsam, für das wir gerettet wurden. Das ist die richtige Reihenfolge. Denn wir urteilen, dass der Mensch durch Glauben gerechtfertigt wird, ohne Gesetzeswerke. Römer 3, Vers 28. Und, denn in Christus gilt weder Beschneidung noch Unbeschnittensein etwas, sondern der Glaube, der durch die Liebe wirksam ist. Amen.